Grüße, Freunde des Rennsports. Herzlich willkommen zum E-Pod, dem wöchentlichen Podcast zur Formel E. Ich bin der Philipp und mit dabei der Timo.
Hi, grüßt euch.
Und der Tobi.
Hallo.
Hallo zusammen. Schön, dass ihr dabei seid. Ich weiß gar nicht, was ich jetzt hier noch einleitend groß rumreden soll. Das könnte daran liegen, dass wir es jetzt zum dritten Mal versuchen und mir jetzt nichts Neues mehr einfällt. Und ich habe das Gefühl, ich wiederhole mich. Also stürzen wir uns jetzt einfach in die Themen. Und ich würde sagen, wir fangen an mit Audi. Los.
Audi, go. Also wir hatten, oder ich hole mal ein bisschen aus, ich habe mich vor 2-3 Monaten unterhalten mit Thomas Laudenbach, Elektrikentwicklungschef bei Audi Sport. Mhm. Hat in den letzten Jahren so das LMP1-Projekt, also den Audi R18 in Le Mans und so weiter, betreut. Ich habe ihn damals schon auch schon mal interviewt zu Energiesystemen und so weiter. Und er hat mir viele interessante Sachen erzählt zur Formel E, wie da so die Pläne sind. Und jetzt sind wir am Freitag mit dem Interview rausgegangen, wo ziemlich interessante Aussagen drin waren, was so die Zukunft angeht. Also Audi plant da wirklich echt weitreichend oder sehr weitsichtig ist jetzt eigentlich schon fest entschlossen, dass man selbst eine Batterie entwickeln will und auch die Aerodynamik gerne selbst in die Hand nehmen würde, wenn es dann irgendwann mal vom Reglement freigegeben wird. Das ist jetzt momentan ja noch nicht der Fall. Momentan fahren alle Teams mit Einheitsbatterie. Das wird auch ab 2018 dann mit der neuen Batterie für mindestens 2-3 Jahre so bleiben, die dann ja von McLaren Applied Technologies kommt. Und bei Aerodynamik sieht es genauso aus, dass wir auch bis Saison 7, also es steht noch nicht genau fest, wann es dann kommt, mindestens mal mit einheitlichem Chassis fahren und möglicherweise beim Chassis sogar für immer. Das heißt, Audi denkt da weit und hat da so ein paar Aussagen gemacht, wie es aussehen könnte, wenn das Reglement es irgendwann freigibt. Sehr interessant, dass man sich da so früh committet, zeigt aber auch, dass man eben wirklich langfristig plant mit der Formel E und dass da auch ein gewisses Budget zur Verfügung steht offenbar, weil die WEC hat schweineviel Geld gekostet, das wissen wir. Da ist man ja ausgestiegen jetzt im Herbst. Stattdessen konzentriert man sich auf die deutlich günstigere Formel E, wo man so von Millionenbeträgen im zweistelligen Bereich, niedrigen zweistelligen Bereich redet, was das Budget angeht. Also da ist sicherlich jetzt einiges verfügbar, wenngleich man natürlich auch überall sparen muss im Volkswagen-Konzern in Dieselzeiten. Aber ich glaube, da ist ein bisschen Puffer da und je nachdem, was das Reglement dann freigibt irgendwann, könnte Audi dann eben auch entsprechend investieren.
Da gibt es dann einiges zu lernen, wie man das ja gerne macht, von der Rennserie dann irgendwie in die normalen Straßenfahrzeuge übertragen kann oder wo man zumindest irgendwie Learnings im Sport sammeln kann, mit denen man irgendwas für die Produktion dann anfangen kann später. Ne?
Ja, da gab es jetzt am Freitag einen ganz interessanten Artikel zu auf Spiegel Online, wirklich sehr gut gemacht mit verschiedenen Zitatgebern, wo es genau um diesen Punkt ging, Technologietransfer, dass es bisher eben so war. Der Thomas Biermeier zum Beispiel von Abt hat gesagt, zum Start der Formel E haben sie sich wirklich Elektrik-Ingenieure reingeholt, die irgendwie geholfen haben, dieses Auto erstmal aufzubauen, weil keiner so richtig wusste, wie soll denn ein elektrischer Rennwagen funktionieren. Und mittlerweile ist es so, dass sich das so ein bisschen umkehrt gerade. Also bisher kamen die Erkenntnisse eher aus der Serienfertigung, wurden in den Formel-E-Wagen adaptiert sozusagen. Und das kehrt sich so allmählich um, dass wirklich jetzt immer mehr Erkenntnisse aus der Formel-E rausgezogen werden und in die Straßenautos fließen. Beispielsweise mit dem Renault Tresor, den sie da vorgestellt haben, vor einigen Monaten. So langsam wird es halt wirklich echt attraktiv für die Hersteller reinzugehen, weil sie wirklich auf dieser Motorsportbühne neue Erkenntnisse für die Serie gewinnen können. Und das Thema Elektromobilität wird halt in den nächsten Jahren immer mehr ziehen und zieht auch mit einer großen Geschwindigkeit jetzt an. Das ist genau der richtige Zeitpunkt, auch um zum Beispiel neue Ingenieure zu werben, also wirklich die Besten aus dem Markt zu holen, jetzt im Beispiel Audi, dass man sagt, wir bieten euch hier die Möglichkeit, im Rennsport zu arbeiten, das ist ziemlich attraktiv und da hofft man natürlich, dass dann auch die besten Elektroingenieure zu Audi kommen.
Und dann hat es noch einen weiteren Nebeneffekt, je bekannter das wird, je verbreiteter das wird, desto interessanter wird es dann auch für Städte, ein Formel-E-Rennen, also ein E-Prix auszurichten, so zum Beispiel in Brasilien vielleicht?
Ja, Brasilien macht sich immer mehr. Also es gab ja schon damals vor der ersten Saison, war eigentlich geplant, in Rio de Janeiro zu fahren. Damals hat sich das dann zerschlagen aus verschiedenen Gründen. Ein Grund war eben die Olympiade, die dann auch stattfand später. Gab verschiedene Gründe. Momentan ist Brasilien wieder ziemlich heiß im Trend. Also Agag hat gesagt, dass es sehr wahrscheinlich ist, dass ein brasilianisches Rennen in den Kalender kommt. Möglicherweise schon nächstes Jahr, also nächste Saison. Wahrscheinlicher wäre aber die fünfte Saison, also 2018. Und wir können davon ausgehen, dass spätestens dann in Saison 5, wahrscheinlich um den Jahreswechsel, vielleicht im Januar, also möglicherweise zwischen den Startrennen in Asien und dann Buenos Aires zum Beispiel, wenn es nach Südamerika geht, dass wir dann Rennen in Brasilien sehen.
Das wäre schon ganz schön, dann wäre diese Winterpause nicht so lang, ne?
Ja, das ist, da sind sich die Veranstalter auch bewusst dieses großen Problems, was wir momentan haben, diese lange Pause. Und da werden sie, glaube ich, alles dran setzen, in der nächsten Saison eben diese Wintermonate zu stopfen. Brasilien wäre sicherlich eine ganz coole Sache. Der Lucas de Grassi hat schon vor einer ganzen Weile eigentlich ein Streckenlayout gezeichnet, entworfen, und zwar in seiner Heimatstadt in Sao Paulo. Wir haben das nicht aufgegriffen, nochmal mit einem Extra-Artikel, weil es eben nicht neu ist. Andere Medien wie Motorsport.com zum Beispiel haben das nochmal ein bisschen berichtet. Das ist in dem Ibirapuera Park in Sao Paulo, also so einer der größten Parks in Lateinamerika. Ja. Da hat die Grassi eben einen Kurs vorgestellt, der so um einen See herumführt. Sehr kurvig, eigentlich eher untypisch für Formel E. Inwieweit das jetzt Einfluss haben wird auf diese Location-Wahl, wage ich mal zu bezweifeln. Oder dass es einen Einfluss haben wird. Mhm. Weil es sind ein paar andere Locations noch im Gespräch. Und neben Sao Paulo, was ja für seinen Rennsport bekannt ist, für seine Tradition mit der Formel 1 und so weiter, ist sicherlich auch noch ein Bestreben, da nach Rio de Janeiro zu gehen, mit der Kulisse, mit Jesus-Statue und so weiter, würde sicherlich noch mehr hermachen.
Mhm. Ja, finde ich schon reizvoll. Da ist ja auch eine Menge Fans, glaube ich, in diesem Land. Die sind zumindest, was die Formel 1 und so weiter angeht, sind die ja eigentlich nachhaltig gut dabei. Habe ich so das Gefühl.
Nicht nur das Wasser im olympischen Schwimmbecken wird grün.
Was?
Ganz Brasilien wird grün.
Ach so, verstehe. Gute Idee.
Sehr Meta Tobi.
Ja, das war echt ein Schritt zu weit in der Meta-Ebene jetzt für mich.
Das ist mein Humor. Das ist ein bisschen Meta.
Aber
es gibt auch, übrigens noch ein paar andere Entwicklungen, was die Städte angeht. Wir werden demnächst, oder ich werde am Montag jetzt mit den Verantwortlichen in Zürich telefonieren. Da gibt es News. Da sind wir sehr gespannt, wie da die Entwicklungen aussehen. Werden wir dann natürlich irgendwie zeitnah bringen. Parallel hört man so ein bisschen, dass Australien Fortschritte macht, auch wenn es da keine neuen Aussagen gibt, die wirklich zitierfähig sind. Aber nach wie vor Adelaide und Sydney in der Pipeline. Und gerade hier bei diesem vorgeschlagenen Kurs von de Grassi erinnert es mich natürlich an Indien, Neu-Delhi, was so ein bisschen irgendwie in der Versenkung die letzten Monate verschwunden ist. Mhm. Da hatte Mahindra ja einen Contest gestartet und Streckenlayouts eben auch der Formel E in London vorgestellt. Da hat man lange nichts gehört. Also momentan scheint Indien wieder so ein bisschen out zu sein. Kann aber sein, dass hinter den Kulissen da auch viel passiert.
Indien ist ja vollkommen von meinem Radar verschwunden. Das habe ich gar nicht mehr auf der Agenda gehabt. Hast recht.
Ja, es war lang kein Thema mehr. Also es sind öfter mal, wird ja Nahe Osten zitiert, dass da eben ein Rennen gewünscht ist auch, aber von Indien hört man jetzt, ja, wenig momentan.
Ganz spontan, was mir da...
Ein Rennen in Syrien, ja ernsthaft jetzt. Das wird in den nächsten paar Jährchen, glaube ich, nichts.
Das ist auf jeden Fall eine abenteuerliche Idee.
Richtung Abu Dhabi, Dubai. Dubai wäre sicherlich cool und würde auch echt gut zur Formel E passen mit der Kulisse. Vielleicht auch Katar. Also wir werden sehen. Ich glaube, dass vielleicht auch aus politischen Gründen da irgendwann wir ein Rennen sehen werden. Aber lassen wir uns mal überraschen.
Was mir dabei gerade einfällt, wo du so viel über Strecken und Layouts und so weiter gesprochen hast, ich finde schon interessant, dass nicht irgendwie so die bekannten Rennstreckenarchitekten sich mal mit dem Formel-E-Thema beschäftigen. Die Strecken, die dort gefahren werden, werden eigentlich von niemand Namhaften entworfen, oder? Habe ich das nur nicht mitbekommen?
Das ich weiß gar nicht, wie der Designer heißt. Das ist so ein Portugiese oder ja. Spanier. So klingt der Name jedenfalls, der zumindest 2, 3, 4 Strecken entworfen hat.
Mhm. Meistens. Ja, soweit ich weiß, ist er Portugiese. Ja, man hört wenig von dem. Okay.
Es ist halt, es ist halt weniger relevant, ob jetzt die Strecke aus der Feder von Herman Talke kommt.
Ja, ja, nee, ich dachte nur, weil irgendwie, es gibt ja, gerade was jetzt Formel-1-Strecken angeht und so, ist der Thielke halt irgendwie so immer das, ja, das ist vom Thielke und das ist dann immer so das Qualitätsmerkmal. Und irgendwie habe ich mich nur gefragt, wer eigentlich die Formel-E-Strecken federführend malt oder ob da jetzt jeder kommen kann, wie die Gasly zum Beispiel oder wie jetzt da der Plan oder die Herangehensweise ist. Ich meine, es muss ja irgendwie, irgendjemand muss ja sagen, der und der könnte da mal drüber nachdenken, weil er Ahnung davon hat. Weiß nicht.
Da müssten wir vielleicht mal ein Interview mit dem Benoît Dupont machen. Der ist ja der sportliche Direktor der Formel E und ist da immer bei diesen Besichtigungsterminen auch, wenn es darum geht, wo könnten wir langfahren. Hm. Vielleicht schreibe ich den mal an und frag mal, ob er uns da mal ein bisschen aufklären kann. Also ich bin auch auf dem Stand wie Tobi, dass es einen Kollege gibt, von dem man auch mal gehört hat, der an einigen Strecken mitgewirkt hat, aber wie da das Standardprozedere ist, wäre mal interessant.
Naja, vielleicht gibt es auch gar nicht so richtig ein Standardprozedere, denn die Möglichkeiten sind ja einfach durch die Gegebenheiten in den Städten so ein bisschen vorgegeben, ne? Aber, ja, weiß nicht, mir kam irgendwie beim Zuhören gerade so der Gedanke, dass da irgendjemand auch dahinter stecken muss.
Ja, guter Anreiz.
Naja, jedenfalls hat er einen spanisch klingenden Namen. Noch jemand, der einen spanisch klingenden Namen hat, ist ja der Kollege Gutierrez, dem gibt ja auch noch mal
eine Überleitung. Ne?
Ja, ich bin richtig entzückt, was für Überleitung du heute findest.
Na, manchmal ist ein bisschen an den Haaren herbeigezogen, aber das war jetzt nicht so schlecht.
Auch mit Brasilien vorhin, also
oh. Oh, danke.
Ja, Gutierrez ist eigentlich seit zwei Wochen irgendwie Standardthema oder Dauerthema in den Zeitschriften oder in den auf den Websites. es geht ja darum, dass der Esteban Gutierrez eben ein Cockpit sucht für diverse Rennen in dieser Saison. Start ist geplant in Mexico City. Dabei wird es wahrscheinlich auch bleiben. Buenos Aires wird wahrscheinlich zu früh sein. Mittlerweile hat sich rauskristallisiert, dass neben New York, also den beiden Rennen, auch die beiden Finalrennen in Montreal ganz gut aussehen. Also, dass er da fahren wird. Dann wären wir schon mal bei 5 Rennen. Und es wird auch immer mehr, machen Gerüchte die Runde, dass er alle Rennen ab Mexico City fahren wird. Mhm. Da hängt es aber einfach davon ab, denke ich mal, wo er unterkommt, bei was für einem Team. Da hat er ja schon selbst gesagt, er hat natürlich seine Ansprüche, kommt aus der Formel 1 der feine Herr und würde schon bei dem besten Team gerne unterkommen.
Ja, klar.
Und, ja, also ich bin mal gespannt, was glaubt ihr, wo wird er landen?
Na, wo was frei ist. Ich glaube nicht, dass du mit der Formel 1-Karte gerade so richtig krass was reißen kannst. Also klar, das ist natürlich nicht ganz unbedeutend, wenn du es bis dahin erstmal geschafft hast. Dann bist du jetzt natürlich nicht mal irgendwer. Aber ja, das werden wahrscheinlich die wenigsten extra ein Cockpit freimachen für Gutierrez. Für Leute wie Massa oder ähnlich große Namen sehe ich das anders. Aber wenn du Gutierrez heißt, dann kannst du ruhig aus der Formel 1 kommen und dann rennen aber trotzdem nicht alle weg vor dir. Meine persönliche Meinung.
Ich vermute ihn halt entweder bei immer noch bei Dragon irgendwo, wenn die Wahl halt mal. Ja, ich meine, es ist halt die Frage, wo Saison 4 dann für die komplette Saison fährt, ne? Also die Wahl, je nachdem, wie sein DTM-Einsatz da aussieht, vielleicht bei Dragon. Ansonsten, weiß nicht, Jaguar?
Ja, habe ich auch schon so ein bisschen überlegt. Also ich habe hier unsere Fahrerseite offen, wo alle Stammfahrer aufgeführt sind. Also Abt sehe ich keine Chance, Virgin sehe ich keine Chance. Nach Virgin kommt dann Dragon, eben mit dem Platz von Duval. Also D'Ambrosio ist meiner Meinung nach gesetzt. Duval ist eben durch seinen Vertrag jetzt bei Audi in der DTM natürlich schon ziemlich stark eingespannt. Also die haben ja auch, weiß nicht, 10 Rennen oder so in ihrem Rennkalender. Also es kann gut sein, dass es da mal Überschneidungen gibt von Terminen, wie es auch bei Felix da Costa jetzt in der letzten Saison so war. Zudem hat Duval zwar gute Leistungen gebracht, aber jetzt nie so die großen Sternstunden gehabt wie D'Ambrosio zum Beispiel. Also da sehe ich auch, schätze ich es auch relativ gut ein, dass er da unterkommen könnte. Andretti sind beide Piloten gesetzt, meiner Meinung nach, Mahindra genauso. Dann haben wir NextEV. Da weiß man nicht, wie fest jetzt zum Beispiel ein Oliver Turvey im Sattel sitzt, der aber auch eigentlich einen sehr guten Job macht. Mhm. Da schätze ich eine Möglichkeit ein, weil Gutierrez sagt ja, er sei mit ungefähr 5 Optionen im Gespräch. Also wir müssen ja gucken, wo er unterkommen.
Das halbe Feld, ja.
Ja. Dann haben wir Jaguar, wo ich auch noch das relativ realistisch einschätze für Adam Carroll vielleicht. Mit Evans oder wie ich vorhin gelernt habe, Mitch Evans wird er ausgesprochen in Neuseeland. macht Jaguar ja ganz viel PR, weil er, das ist ein cooler Typ, ein junger, dynamischer, der sieht gut aus und ich glaube nicht, dass sie den schon wieder ziehen lassen. Carroll war bisher sehr unscheinbar, also weder für Marketing besonders geeignet, ohne ihm da zu nahe treten zu wollen, und sportlich hat das bisher auch nicht wirklich überzeugend ausgesehen, also vielleicht kommt er für Carroll. Bei Renault Edams glaube ich ehrlich gesagt auch nicht, höchstens für Prost, aber naja, glaube ich nicht.
Ja, das müsste er erstmal zeigen, dass er besser ist, ne? Aber gut.
Ja, eben.
Muss man
und das wage ich auch zu bezweifeln. Also Prost kennt das Auto schon ziemlich gut und hat gerade in der ersten Saison gleich auf Anhieb viele Pole Positions geholt. Ist schon gut, hat seinen Vater im Team als Manager, also ja, da sehe ich die Chancen
eher klein. Relativ sicher, der Junge.
Ja. Tachita ebenso. Die haben mit Wern, der ist gesetzt, weil die wollen ja auch irgendwie mal vorne landen. Bei Marching Hua ist es so, der bringt ja auch sehr viel Geld mit, genauso wie Gutierrez ins Team. Also ich gehe mal ganz stark davon aus, dass Gutierrez viel Geld mitbringt durch Sponsoren. Hm. Also weiß ich nicht, das wäre vielleicht eine Option, aber da das Team aus China kommt und chinesische Investoren auch dahinter stehen, eher unrealistisch. Und zu guter Letzt, Venturi, kann ich mir ehrlich gesagt auch nicht so richtig vorstellen. Wir haben Maro Engel, der jetzt neu beim Team ist. Ich glaube nicht, dass man den da so schnell wieder rauskicken will. Stefan Sarrazin ist zum einen zwar eingespannt mit Toyota in der WEC. Da könnte es gewisse Terminkonflikte auch geben in Zukunft. Aber andererseits ist Sarrazin wirklich ein sehr konstanter Fahrer, der extrem viel Erfahrung mitbringt und, glaube ich, auch dem Team bei der Entwicklung hilft. Also, ja, ich sehe das wie Tobi. Wenn es Dragon nicht wird, vielleicht Jaguar, Fragezeichen. Aber ansonsten bin ich mal sehr gespannt.
Wobei man dazu noch sagen sollte, dass Sarrazin inzwischen auch schon 41 ist, ne? Also der wird auch denken, okay, jetzt habe ich meine Tage im Rennsport so langsam halt abgegrast. Allerdings wird das vermutlich nicht im nächsten Jahr sein. Also irgendwann wird Sarrazin natürlich mal sagen, Kinder, jetzt reicht es. Aber ich meine, mit 41, dann nächstes Jahr 42, das ist halt noch ein gutes Alter, um Formel E zu fahren. Formel 1 halt nicht mehr, da ist das Durchschnittsalter, glaube ich, so, weiß ich nicht, Mitte 20 oder sowas. Aber Formel E macht das doch gar nichts aus. Ich weiß gar nicht, wie alt Villeneuve war letztes Jahr, als er Formel E gefahren ist.
Ja, und Heidfeld ist auch Ende 30. Also es Heidfeld geht schon auch, noch, es kommt halt auf ein anderes Fahren an. Du musst ja körperlich nicht mehr so fit sein in der Formel E, weil einfach die Anforderungen, die Fliehkräfte und so weiter nicht so krass sind wie in der Formel 1. Ja. Und dass Sarrazin noch fit ist, das zeigt er in der WEC auf höchstem Niveau in LMP1, das zeigt er teilweise im Rallye-Sport, wo er zum Beispiel in Korsika immer startet. Also fit ist er schon noch und ich glaube, dass Venturi auch auf seine Erfahrung baut, auf sein Know-how.
Wenn Gutierrez in die Formel E kommt, müssen wir uns aber, glaube ich, auch auf eine neue Lackierung einstellen bei irgendeinem Team, weil der hat ja das Tourismusministerium von Mexiko ganz groß im Rücken. Ist ja sauber in der Formel 1 immer, ja gut, bis dann irgendwann Felipe Nasser mit einer brasilianischen Bank ankam, war immer Mexiko, das weiß ich nicht, Tourismus-Symbol des Landes, auf dem Heckflügel drauf.
Ja.
Und war immer ein großer Sponsor Mexiko. Also vielleicht irgendein Team, was einen neuen Investor braucht. Allerdings gibt es da auch nicht mehr so viele. Abt bekommt Audi, Virgin hat Citroën. Faraday Future ist ja Faraday Future. Mahindra ist groß. Ja, Andretti bekommt jetzt BMW. NextEV hat jetzt auch. Ja,
da geht es vielleicht wieder in Richtung Tachita.
Deshalb könnte es da in Richtung Tachita gehen, weil die haben halt echt nichts. Die haben Manchester City. Na, herzlichen Glückwunsch.
Ja, ich denke auch, dass es bei Dragon sehr schwierig wird, weil Faraday Future hat sich gerade eingekauft sozusagen zum Start der neuen Saison und wird da, glaube ich, nicht zulassen, dass da große Umlackierungen oder irgendwas stattfinden, sondern auf ihre Polarity, mit dem sie jetzt auch ihren FF91 vermarkten, ihr erstes Auto. Jaguar haben mit Panasonic einen großen Sponsor, weiß nicht, vielleicht Tachita steht aus dieser Sicht sicherlich die Chancen am besten.
Außerdem möchte ich nicht, dass Dragon ihre schöne Lackierung verliert. Die haben mir schon letztes Jahr so gut gefallen.
Ja, das wollte ich auch genauso sagen. Die sind zu hübsch, das kann man nicht ändern.
Aber in allen drei Jahren, Dragon hat einfach, also die treffen genau meinen Geschmack von der Lackierung.
Ja. Ich will auch mal rausfinden, wer sich das immer ausdenkt bei denen.
Obwohl in Saison 1, wie sahen die denn da aus?
Da hatten die doch schwarz mit Silber, Chrom, ja.
Ja, na, das hat mir nicht so gefallen. Aber Saison 2 mit dem Roten und jetzt mit Polarity natürlich, das war Hammer und ist Hammer.
Da bin ich immer sehr froh, dass ihr da so zufrieden seid. Ne? Das gefällt mir gut. Apropos, gefällt mir gut. Der Tobi, der hat sich ja letzte Woche so krass ausgelassen über diesen wunderschönen Heckansichtsshot vom Robo-Race-Auto, richtig? Du erinnerst dich, wie schön das war. Du hast bestimmt auch diese Woche das Video Nummer 5 gesehen vom Robo-Race, oder?
Ja, selbstverständlich.
Das haben wir irgendwie gar nicht auf der Liste jetzt gerade gehabt, aber trotzdem finde ich, muss man das nochmal erwähnen. Ich verfolge das mit Vergnügen, was die da machen. Das gefällt mir alles sehr gut und ich bin nach wie vor gespannt, wie das Teil dann hinterher aussieht. Und wie heißt der Designer?
Daniel Simon.
Daniel Simon, genau.
Aus Stralsund.
Aus Stralsund. Wie er dann anfangs irgendwie dieses Auto vorstellt in dem Video, also das Modell, das er da in seinem Büro stehen hatte, das ist so wie Johnny Ive über iPhones redet irgendwie. Hat mich da sehr dran erinnert. Diese Liebe, die der da für sein Design hat und für dieses Produkt hat, das ist schon sehr schön anzusehen. Das sollte man mal reingucken.
Leidenschaft, die da drin steckt.
Ja, genau. Sollte man mal gucken, wenn man das noch nicht gesehen hat. Also die Prototyp-Robo-Racer rumfahren zu sehen, das macht mir schon viel Spaß, aber ich kann mir gar nicht ausdenken, wie exciting das wird, wenn die mal so heiß aussehen, wie sie jetzt im Modell aussehen und dann da um die Strecken heizen. Also da freue ich mich wirklich schon sehr drauf.
Darf da gar nicht so viel drüber reden, sonst kommen wieder Gefühle auf.
Ja, das ist nicht gut für dich.
Das will ja keiner.
Nee, das will keiner. Wir sind ja nicht im Fernsehen. Ja, aber
diese Gefühle kann Tobi jetzt erstmal verarbeiten in einem Artikel über dieses Video, wo er so ein bisschen sich die Aerodynamik anguckt. Das wird in den nächsten Tagen kommen. Da könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Also ich freue mich auf jeden Fall drauf.
Nacht geschrieben.
Ja.
Ja, was?
Junge, du bist doch jugendlich. Hast du kein Leben?
Ich habe ein Leben. Ich bin sogar heute Abend weg. Und dann komme ich nach Hause und dann geht's ab.
Achso, ich dachte, du machst das andersrum. Du musst ja die Zeit, bis du irgendwie weggehst, die musst du ja auch noch rumkriegen. So diese Totenstunden zwischen 20 und 1 Uhr, die muss ja irgendwas machen.
Ja, da mache ich was. Und dann komme ich so irgendwann nach Hause und dann fange ich an, für diese wundervolle deutschsprachige Portalseite zur Formel E zu reden. Nicht zu schreiben.
Du meinst e-formel.de, oder?
Genau.
Ja, die mag ich auch. Da habe ich auch noch was gelesen, was mich auch sehr erfreut. Wir haben das ja auch schon mal angeschnitten in einer der letzten Folgen. Ich weiß nicht in welcher, ist auch nicht so wichtig. Und zwar, dass auch der Rallycross Richtung Elektromobilität wandert. Und dazu gibt es ja auch auf besagter Seite eine kleine Kurzmeldung. Wer möchte darüber noch kurz was erzählen?
Tobi als Autor, würde ich sagen.
Na, soll er mal machen. Kann ich gerne machen. Auch die FIA Rallycross-Weltmeisterschaft, die hat ja mal überlegt gehabt, machen wir vielleicht eine elektrische Klasse. Jetzt ist denen wer zuvor gekommen. In den USA gibt es Speed League, Veranstalter für Rennserien. Und die haben jetzt gedacht, okay, machen wir halt einfach den ersten Schritt. Und haben jetzt eine Rallycross-Meisterschaft auf elektrisch ins Leben gerufen. E-Racing, E-Racing heißt das Ganze. Und die fahren halt Rallycross, die kurzen Rundkurse mit verschiedenen Untergründen, mit Erde und Asphalt und schnell und viel Lackaustausch dabei. Das mit Elektroautos jetzt. Ja, 550 Kilowatt Leistung der Motor, also 670 PS.
Wow.
Und Allradantrieb, Drehmomentverteilung, Push-to-Pass, alles, was so ein Rallye-Auto, so ein Rallye-Cross-Auto halt braucht, ist dabei. Und das Ganze soll dann schon im Oktober, Halloween, 31. In die erste Saison gehen. Startet in Las Vegas, geht dann bis zum Frühling in 5 Städten in Nordamerika durch den Kalender, hält in Los Angeles, Saisonfinale soll in New York sein. Und das Schöne ist ja, 31. Oktober, da haben wir alle frei dieses Jahr. Das heißt, ich weiß, was ihr am 31. Oktober dieses Jahr machen könnt. Richtig. E-Racing schauen.
Das ist mal eine gute Idee. Das sollte man eigentlich sowieso viel öfter machen. Aber ist ja nicht so viel geboten. Aber wie wir sehen, wird ja in Zukunft das immer mehr werden. Und da muss man dann fast schon überlegen, was man sich noch angucken kann und was man sich nicht angucken kann. Denn wenn das so viel Zeug ist, dann kann man tatsächlich einfach frei nach Geschmack wählen, was man sich jetzt anschaut. Ob es jetzt Formelrenner sind, ob es autonom fahrende Autos sind, ob es, keine Ahnung, E-Golf Cup ist. Ist der eigentlich nochmal gefahren oder war das nur ein Spaß, das eine Rennen?
Das war nur einmalig. Vielleicht nächstes Jahr wieder. Und vielleicht irgendwann auch mal öfter im Jahr, aber bisher wirklich nur Hongkong einmal.
Ah ja, okay. Ich habe gedacht, die wollen das auch irgendwie dauerhaft machen. Aber man kann ja auch noch warten, bis jemand einen E-Golf baut mit einem Akku, den man auch irgendwie mehr als 10 Runden benutzen kann. Gut. Was wir noch auf der Liste haben, Stichwort R-Faktor. Da kann auch der Tobi nochmal reden, glaube ich. Der kann jetzt alles aufholen, was er am Anfang der Sendung nicht geredet hat.
Das ist wohl wahr. Ja, R-Faktor haben wir ja schon drüber geredet im Rahmen vom Las Vegas E-Race. R-Faktor 2 war es da. Und die Teams selber, die benutzen in ihren Simulatoren in den Werken zu Hause auch R-Faktor. Allerdings nicht R-Faktor 2, sondern R-Faktor Pro. Das ist halt einfach die Software für die Simulatoren, die ist weit verbreitet in der Formel 1 und WEC und NASCAR fährt mit R-Faktor Pro. Und die haben gesagt, bekommen von den Formel-E-Teams, kriegt ihr es vielleicht hin, am Abend, bevor wir fahren, nochmal die Strecke unter die Lupe zu nehmen. Und R-Faktor Pro hat gesagt, okay, machen wir. Und jetzt reisen die im Formel-E-Tross um die Welt und scannen die Strecke nochmal am Abend vorm Shakedown am Freitag ein, also wenn die Strecke steht, und sammeln da neue Daten und bauen daraus eine neue Simulation, was, glaube ich, sehr, sehr gut wird für die Teams, insbesondere mit Blick aufs Energiemanagement, weil das muss man ja irgendwie so vorher berechnet haben. Mhm. Und wenn man da sich aber auf die konventionellen Methoden bezieht, aka wir gucken mal bei Google Earth, was da abgeht auf der Straße und bauen dann da unsere Strecke draus, kann man halt irgendwie so berechnen, aber ganz präzise geht's halt nicht, weil da muss man dann ja jede Bodenwelle kennen eigentlich und wissen, wo ein Gullideckel ist und wie die Straße geneigt ist. Und das kriegt man halt nur hin, wenn die Strecke steht. Mhm. Und das steht auch meistens erst fest, wenn die Barrieren und die Curbs alle aufgestellt sind. Und R-Faktor Pro scannt die Strecke halt am Abend vorher ein, sammelt Daten, schickt die an die Teams und die Teams können daraus dann eine neue Simulation bauen. Möglich wäre das dann beispielsweise die Daten in die Teamwerke gehen und dass dann dort ein Testfahrer sitzt und die Strecke nochmal testet und dann natürlich Feedback geben muss an die Leute an der Strecke, weil ja, das die Formel-E-Teams haben ein begrenztes Aufgebot an der Strecke. Ich weiß gar nicht, wie viele es sind. Handvoll, weiß ich nicht, 12 Leute, glaube ich, die an der Strecke mitarbeiten können. Mhm. Und dann muss halt zu Hause eine Race-Control, eine Mission-Control sitzen, die dann nochmal den Simulator anschmeißt und nochmal neue Daten sammelt und nochmal neu berechnet und dass dann da der Energieverbrauch softwaretechnisch angepasst wird.
Spannende Sache eigentlich. Und auch so kurzfristig, das ist natürlich schon auch ein interessanter Deal.
Ja, die Technik ist ja da.
Ja, die Technik ist da. Bei uns ist die Technik gerade wieder weg, denn der Timo ist nochmal rausgefallen, habe ich gerade festgestellt. Den müsste ich vielleicht nochmal anklingeln.
Jo.
Da ist der Timo wieder. Hallo Timo.
Ja, ich bin wieder da.
Schön, dass du wieder da bist. Da wir jetzt die ganze Zeit über dieses R-Faktor-Thema geredet haben, habe ich gedacht, können wir noch eine kleine Sache anteasern, was auch mit R-Faktor zu tun hat. Stichwort Patrick Holzmann.
Ja, Patrick Holzmann ist ja der deutsche E-Racer, der oder Sim-Racer, der beim E-Race in Vegas mitgefahren ist fürs Team Abt. Und er hat sich jetzt so ein bisschen wieder eingelebt nach dem ganzen Trubel in Vegas und wir haben Kontakt mit ihm aufgenommen und sind gerade dabei, ein Interview mit ihm zu machen. In welcher Form wir das rausbringen, ob als Tagebuch oder Interview, das lasse ich nochmal offen an dieser Stelle. Aber das wird auch in den nächsten Tagen kommen, also ein paar exklusive Einblicke in das Vegas E-Race aus Teilnehmersicht.
Das finde ich cool. Er ist ja jetzt leider im tatsächlichen Rennen nicht so richtig weit gekommen.
Durch den Unfall schon früh. Er hat auch danach selbst gesagt, das war irgendwie der schlechteste Tag seiner E-Racing-Karriere. Ich glaube, da wird er uns dann ein paar mehr Worte zu sagen und auch so ein bisschen seine Emotionen da schildern.
Trotzdem jetzt 20.000 Euro schwerer.
Ist doch auch was.
Ja, ich meine also sich hinsetzen, Unfall bauen und dann mit dem Koffer voller Geld nach Hause fahren, ist jetzt auch nicht der allerschlechteste Deal.
Das erinnert mich so ein bisschen an Nick Heidfeld. Ist ja böse Worte, aber der ist ja auch dahin gefahren und hat, ich sag mal, teilgenommen und hat viel Geld mit nach Hause genommen.
War stets bemüht.
Hat so teilgenommen. Ja, sehr schön. Naja gut, also ich bin jedenfalls gespannt auch auf das, was Patrick Holzmann so erzählt, denn ich bin ja so ein heimlicher, schon seit Jahrzehnten Fan, so diese ganzen Simracing-Geschichten. Ich war ja nie gut genug, irgendwie was Bedeutsames da zutage zu fördern. In der Las Vegas-Folge haben wir da mal kurz irgendwie angeschnitten, was wir selber so oder ob wir selber so irgendwie mal fahren oder mal gefahren sind. Das wollen wir jetzt gar nicht nochmal so aufdröseln, denn diese Sendung ist jetzt zu Ende.
Ja, pass mal auf, wir werden ein schönes Team aufstellen, Simracing-Team, und fahren dann Redline heraus.
Das ist eine gute Idee.
Dann, das ist doch mal ein Plan. Das
E-Formel Simracing Team aus Deutschland fährt dann nächstes Jahr nach Vegas Und dann gucken wir mal, wer hier. Genau, dann nehmen wir teil und dann kaufen wir uns, wenn wir zurück sind, ein neues Auto.
Mhm. Elektrisches Auto.
Ja, natürlich. Alles andere ist ja Quatsch.
Ja, was denn sonst?
Ja, Phil fährt ja sowieso schon Elektroauto.
Na, ich war, genau. Ich bin schon ganz viele Elektroautos jetzt in letzter Zeit gefahren. Kleiner Teaser Richtung Clean Electric Podcast. Wer von euch das noch nicht hört, der sollte da unbedingt mal reinhören. Wir haben nämlich jetzt gerade in letzter Zeit von freundlichen Leuten Fahrzeuge zur Verfügung gestellt bekommen und haben die getestet und ausprobiert und angeschaut und morgen nehmen wir die neue Episode auf. Das heißt, wenn ihr das hört, wahrscheinlich gestern oder heute, weiß man nicht, Sonntag jedenfalls. Und da geht es jetzt um sehr interessante Autos. Dieses Wochenende um den Hyundai Ioniq, der, also, wie sagt man so schön, hands down das geilste E-Auto ist, was man kaufen kann, das kein Tesla-Logo hat.
Interessant, da werde ich wohl auch mal reinhören.
Ja, kannst du mal reinhören, ich schicke dir den Link. Gut.
Cool.
Dann sage ich jetzt mal an dieser Stelle herzlichen Dank an Timo und Tobi. Das ist auch lustig, wenn man das hintereinander sagt. Herzlichen Dank an Timo und Tobi fürs Dabeisein und Mitmachen und wertvollen Content wie immer. Und wir machen jetzt ja Schluss und Feierabend. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende, Jungs.
Dir auch.
Dir auch. Danke.
Und dem geneigten Hörer und der Hörerin, vielleicht ist ja eine dabei, natürlich auch. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin, Servus und Ciao.
Ciao. Ciao.